Missing Link Original.
Die Dunkelkammer. Der Podcast über die dunkle Seite der Macht. Unerschrocken und investigativ.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Dunkelkammer. Mein Name ist Michael Nikbasch und die heutige Episode ist zugleich Nummer 6 unserer Serie zu den Memoiren des Lobbyisten Peter Hochegger. Ja, worum geht's heute? Um die österreichischen Bundesbahnen, für die Hochegger's Agentur Mitte der Nullerjahre gearbeitet hat. Wieder ging's da um Millionen Honorare, ja, und Peter Hochegger wäre nicht Peter Hochegger, wäre da nicht auch zumindest eine krumme Nummer darunter gewesen. Wenn ihr heute zum Beispiel in einem Railjet der ÖBB sitzt, dann solltet ihr auch wissen, dass der Name Railjet eine Schöpfung von Peter Hochegger ist. Oder sagen wir so, Hochegger hat es seinerzeit zumindest geschafft, den ÖBB die Marke Railjet zu verkaufen für 150.000 Euro plus Ust. Ja, und wir werden heute sicher der Frage nachgehen, was Hochegger im besten maischbergerschen Sinne des Wortes für das Geld geleistet hat. Ich habe die bisherigen Folgen stets mit Stefan Kaltenbrunner moderiert. Er ist heute terminlich verhindert. Dafür hat Peter Hochegger jemanden mitgebracht. Er ist Unternehmer, war einst unter anderem ÖBB-Manager und später ein Mitgründer der Westbahn. Er heißt Stefan Wehinger und er sitzt mir gegenüber. Hallo Stefan Wehinger, danke fürs Kommen.
Danke für die Einladung.
Und einmal mehr vor dem Mikro Peter Hochegger. Hallo Peter, lange nicht gesehen.
Hallo Nick, schön wieder da zu sein.
Wo fangen wir an? Ja, Herr Wehinger, Sie sind gelernter Physiker, haben viel Zeit Ihres Berufslebens im Bahngeschäft zugebracht. Anfang der Nullerjahre waren Sie Chef der Montafoner Bahn in Vorarlberg, dann zwischen 2004 und 2008 Mitglied des Vorstands der ÖBB Personenverkehrsgesellschaft. 2008 haben Sie den Vorstand dann ein halbes Jahr vor Auslaufen Ihres Vertrags, also vorzeitig, verlassen, um wenig später mit Hanspeter Haselsteiner und anderen die Westbahn zu gründen. Heute sind Sie, habe ich nachgelesen, unternehmerisch schwerpunktmäßig im Umweltbereich tätig, beraten aber weiterhin Bahnprojekte. Ja, Herr Wehinger, wir reden heute hauptsächlich über die Zeit 2004 bis 2008. Da waren Sie bei den ÖBB eben für den Personenverkehr zuständig. Mit Ihnen im Vorstand saß da ab 2005, habe ich nachgelesen, Wilhelmine Goldmann. Und oberhalb von Ihnen beiden der Chef der ÖBB-Holding Martin Huber, um den es heute auch gehen wird. Ja, und Peter Hochegger's Agentur war in dieser Zeit für die ÖBB tätig. Frage, Herr Wehinger, haben Sie noch eine Erinnerung daran, wann oder unter welchen Umständen Sie Peter Hochegger das erste Mal begegnet sind?
Ja, gleich am ersten Abend in Wien. Ich bin ja sozusagen aus der Provinz, aus Vorarlberg nach Wien gekommen, habe meinen Dienst, glaube ich, am 1. Oktober angetreten, 2004, und wurde dann dem Peter vom Christian Ebner, das war der Mitarbeiter vom Hubert Gorbach, vorgestellt, gleich am ersten Abend bei einem netten Essen.
Damals Infrastrukturminister Gorbach. Peter Hochegger war damals am Zenit seiner Karriere als Berater, galt unter Informierten als Strippenzieher. War Ihnen das damals schon bewusst? Wie kam das bei Ihnen an?
Überhaupt gar nicht. Also ich kannte die ganze Wiener Szene nicht, war vielleicht auch ein Vorteil, mit einer gewissen Naivität in die Sache hineinzugehen, hinten nach vielleicht nicht als Vorteil zu sehen, wenn man die ganze Geschichte kennt. Aber es war gut, die wichtigen Leute gleich kennenzulernen und sozusagen zu wissen, wo man sich hinwenden muss, wenn man gewisse Dinge tun will.
Peter Hochegger war jemand, an den man sich wenden konnte.
Genau, ich kann mich zum Beispiel erinnern, ich wollte unbedingt durchsetzen als eine der ersten Dinge, dass wir im Ö3-Funk, im Verkehrsfunk, auch Mitteilungen bekommen, wenn ein Zug sehr verspätet ist. Weil wenn irgendwo die A14 oder die A irgendwas gesperrt ist, dann hört man das im Ö3-Wecker. Und meine Idee war, das durchzusetzen, auch beim sozusagen extrem verspätete Züge im Wecker durchzusagen. Und der Peter hat man dann beim damaligen ORF-Chef,
Alexander Wrabetz,
beim Herrn Wrabetz einen Termin gemacht und wir haben das vorgetragen gemeinsam gleich. Ich glaube, das war innerhalb von 2 Wochen. Und ich habe ihm das vorgestellt. Er hat es als nicht so gute Idee empfunden und das Ganze ist gestorben. Aber sozusagen die Initiative hat Früchte gezeigt, indem ich jemanden gehabt habe, der mir die Türe öffnet.
Peter, wie war das? Du bist, also wenn ich es jetzt richtig überblicke, ab dem Jahr 2000 mit deiner Agentur für die ÖBB tätig gewesen und dann immer mehr. Ich glaube, da war das größte Teil der Tätigkeiten, fällt dann auch in die Zeit, in der Stefan Wehinger im Management war. Wie ist das überhaupt entstanden und was genau war der ursprüngliche Umfang der Arbeit?
Ich bin sozusagen über die sozialdemokratische Schiene in die ÖBB hineingekommen, über Gabi Lansky und Heinz Lederer. Und beide wussten, dass ich extrem gute Kontakte zu Grasser hatte und zur damaligen Regierung und haben das für gut empfunden, mich in das Beraterteam hineinzunehmen.
Was genau war Art und Umfang der Aufgaben dort zunächst?
Also die Aufgaben waren sehr breit gestreut, nämlich den Vorstand zu beraten, wie er sich gegenüber der Regierung verhält, nämlich auch informationstechnisch und von den Reformen her. Also ein Projekt war, man hat mich ersucht, auf die Köpfe von Post und Bahnbus einzuwirken, dass es sinnvoll wäre, die beiden Unternehmen zu fusionieren. Das ist mir gelungen und ich habe dann auf neutralem Standort mein Büro angeboten, wo sich die Leute getroffen haben und ausgelotet haben, wie können wir zusammenarbeiten, welche Personen sollen weiterhin im neuen Unternehmen sein, welche Linien können oder müssen wir abgeben an Private. Also dadurch haben sie sehr, sehr viel Zeit gewonnen. Und in der Zeit habe ich natürlich auch sehr intensiv mit der Postbus-Chefin Hermine Goldmann zusammengearbeitet und habe die als sehr fähige Managerin kennengelernt. Und da ist mir auch klar geworden, dass die Marke Postbus eine gute Marke ist. Und ich habe dann dem Vorstand, den Herrn Martin Huber, vorgeschlagen, im neuen fusionierten Unternehmen die Marke Postbus weiter zu verwenden. Das war ein typisches Beispiel.
Du hattest, oder die Agentur hatte einen Auftrag mit der ÖBB Holding, die gab es aber vor 2004 nicht, aber du warst die ÖBB quasi, der ist dann übergegangen. Der hat auch Managementperioden überdauert, offenbar.
Zum Beispiel, wir haben den damaligen Vorstand, den Rüdiger vom Walde, beraten und der war ein Deutscher und es war für ihn sozusagen eine Art Gehstock, ihm zu sagen, wie funktioniert Österreich, wie funktioniert die österreichische Politik. Aber er war ein liebenswerter Mensch, aber völlig beratungsresistent. Also wir haben ihm einen Termin beim Finanzminister organisiert, haben ihm vorgeschlagen, er soll mit einem Dokument kommen, auf 6 Seiten alles zusammengefasst, Analyse, wo sind die Probleme, wie kann man sie lösen. Was hat der Rüdiger vom Walde gemacht? Er ist mit 7 oder 8 Ordnern zum Finanzminister gegangen, hat dem Finanzminister diese Ordner am Tisch gestellt und von dem Moment an war das Verhältnis nicht mehr reparabel.
Weil der Finanzminister nicht so viele Ordner auf seinem Tisch stehen haben wollte oder warum?
Erstens einmal das und weil überhaupt nicht klar war, wie kann eine Zusammenarbeit ausschauen. Das heißt, wenn ich nicht hergehe und sage, da ist die Analyse, das sind unsere Probleme und wir würden das gern so und so lösen und wie können wir das gemeinsam machen. Also er war einfach nicht empathisch.
Habe ich das jetzt richtig verstanden? Du wurdest von der Konzernspitze zum Beispiel am Beispiel Post und Bahnbus beauftragt, das Gespräch mit den jeweiligen Geschäftsführern zu suchen. Du wurdest von Seiten der ÖBB beauftragt, mit denen zu sprechen. Warum haben sie das nicht selber gemacht?
Die Frage wurde mir schon oft gestellt hier im Podcast. Warum haben Telekom, ÖAG nicht miteinander kommuniziert? Es ist erschreckend, wie schwierig es ist, untereinander Gespräche zu führen, weil atmosphärisch das oft nicht möglich ist, weil man sich nicht traut, eine Idee zu formulieren oder die Angst hat, der andere könnte sie ablehnen. Und da braucht es dann einfach so Mediatoren, wie wir es waren.
Herr Wenger, der Peter Ohriger hat jetzt die Telekom schon genannt. Tatsächlich hat er es geschafft, wie auch immer, bei der Telekom in eine Situation zu kommen, dass er durch regelmäßige Besuche verschiedener Managerinnen und Manager teils mehr gewusst hat als die untereinander. War das bei den ÖBB Ihrer Wahrnehmung nach auch so?
Es war auch so, ja. Ich kann mich gerade beim Beispiel Telekom daran erinnern. Es war die Zeit, als das Internet auf dem Railjet ein Thema war. Erstmals, dass man durchgehendes WLAN am Zug anbietet. Und wir haben keinen Zugang zur damaligen A1 gefunden. Und das wurde auch über diese Connections hergestellt. Das war jetzt nichts Böses in der Nachsicht, sondern es war ein Herstellen von Kontakten. Wir hatten dann Termine und haben uns sozusagen zuerst beim Essen getroffen und haben dann weitergesprochen. Und wenn man heute Zug fährt, geht zurück auf die damalige Zeit, wo man begonnen hat, jeden Masten auch als Funkmasten oder als Funkmastenleiter eigentlich auszurüsten. Es geht auf die Zeit zurück. Also es ist auch Gutes daraus entstanden.
Haben Sie eine Erklärung dafür, warum das so kompliziert war? Offenbar gerade im staatlichen, staatsnahen Bereich, dass auf Management-Ebenen miteinander kommuniziert wird. Also wenn der ÖBB was von der Telekom wollte, würde ich auch sagen, na gut, eine Seite Staat, andere Seite Staat, das kann ja nicht so schwierig sein.
Würde man glauben, tatsächlich, ich habe das ja auch nicht gewusst, bevor ich in dem Job war, man ist sehr stark fremdgesteuert. Das heißt, der 8-Stunden-Tag ist eigentlich schon mit 12 Stunden belegt, bevor Sie aufstehen in der Früh. Alles Mögliche ist zu tun, was eigentlich nichts mit dem operativen Geschäft zu tun hat. Operative Gedanken können Sie sich am Wochenende machen. Und es ist tatsächlich so, und ich möchte jetzt nicht, dass das als Ausrede klingt, sondern ist tatsächlich so, dass so viel Fremdsteuerung im Job da war, dass das normale, logische Handeln in dem Sinne, wie man das in der Rückschau machen würde, oft nicht möglich war.
Also sprich, ich brauche was von einem Kollegen bei der Telekom, ich greife zum Telefonhörer und sage,
machen wir nicht
auf einen Kaffee.
Machen vielleicht manche, ich habe es damals nicht gemacht und ich habe darauf vertraut, dass es Berater gibt, die die richtigen Connects herstellen. Ist auch deshalb wichtig, dass man keine Zeit versäumt. Das heißt, ich möchte beim ersten Termin gleich zum Richtigen kommen. Und ich kann mir ans Beispiel Rewe erinnern, da sind wir an die Falschen geraten und hatten dann viele, viele Termine, um unsere günstigen Wochenendtickets an der Kasse bei Rewe zu verkaufen. Da sind wir an die Falschen geraten. Und das hat dann Zeit gekostet. Also es war schon wichtig, gleich zielgerecht den richtigen Ansprechpartner zu finden.
War die Person Hochecker auch wichtig für die interne Kommunikation, zum Beispiel nach oben, also zur Holding, wie sie ab 2004 entstanden war?
Nein, also innerhalb der Konzernunternehmen war das nicht wichtig. Es ist schon so, dass wir uns mal ab und zu abgestimmt haben. Ich kann mich erinnern, dass ich den Rat bekommen habe von Peter Hohecker, dass wir gewisse Medienschulungen machen, zum Beispiel im Umgang mit Vorgesetzten, in dem Fall die Holding, aber auch im Umgang mit GmbHs, die zur AG gehören, also Gesellschaften innerhalb des Konzerns. Aber das war nicht wichtig. Also das passiert sowieso und das funktioniert sehr gut. Aber wenn Sie jemanden brauchen und Sie brauchen ihn schnell und Sie wollen gleich zur richtigen Person, ist es gut, einen zu haben, einen Berater zu haben, der weiß, mit wem man spricht.
Der sich das auch ganz angemessen bezahlen hat lassen, schreibt sich die Agentur. Also ich habe jetzt eine Zahl gefunden, es kursierten tatsächlich unterschiedlich. Ich fange mal so an, Peter, weißt du, wie viel deine Agentur den ÖBB verrechnet hat im Laufe der Jahre?
Also ehrlich gesagt, keine Ahnung.
Ich habe eine Zahl gefunden im Zeitraum 2000 bis dann 2010, da lief das dann aus, insgesamt 6,2 Millionen Euro.
Ja, das ist durchaus möglich.
Wobei der Großteil, glaube ich, in die Zeit fällt, 2004, 2005 bis 2008 dann. Vielleicht zur Erinnerung, als Stefan Wehinger den Job 2004 übernahm, hatten wir eine schwarz-blaue Regierung und der Kanzler Wolfgang Schüssel ab 2007, da waren Sie immer noch im Vorstand, war es dann rot-schwarz unter Alfred Gusenbauer. Ja, und die Veränderung der Regierungskonstellationen, die hatte ja dann zumindest mittelbar auch Einfluss auf Ihre Karriere, Herr Wehinger, und letztlich auch auf die Gründung der Westbahn, auf die wir heute noch zu sprechen kommen. Ich würde jetzt gern ins Jahr 2004 gehen. Das wird in Peter Hochreckers Buch anhand eines Beispiels illustriert. Und das Beispiel trägt den Namen Railjet. Ich habe es in der Anmoderation schon gesagt. Also laut dem Buch hast du, Peter, von Stefan Wehinger 2004 den Auftrag bekommen, einen passenden Namen für die damals neuen Hochgeschwindigkeitszüge zu finden. Da wird Stefan Wehinger zitiert mit: Bitte überlege dir, wie diese Züge heißen sollen. Stimmt so?
Das stimmt, aber nicht nur, wie die Züge heißen sollen, sondern es ging um ein Gesamtkonzept. Vielleicht zum Hintergrund ganz kurz. Die ÖBB hat seit Ende der 80er Jahre bis eben zum Jahr 2004, 2005 nichts in den Fernverkehr investiert. Und das ist eine ganz typische, würde ich heute sagen, in der Rückschau österreichische Geschichte. Der Herr vom Walde hat sich nämlich damals überzeugen lassen, dass es besser ist, die alten Züge, die Bestandszüge, die sogenannten RIC-Wagen, in eigenen Werkstätten mit eigenem Personal aufzurichten. Das heißt, neuer Lack auf alte Züge. Und anstatt neue zu kaufen. Es war jedem in Europa klar, dass man mit diesen alten RIC-Zügen, wie sie lange in Österreich gefahren sind, wie man sie heute im Süden noch ab und zu sieht, eigentlich kein Geschäft zu machen war. Und deshalb war es nicht nur wichtig, einen guten Namen zu finden, sondern ein Gesamtkonzept zu haben. Und vielleicht kommen wir noch darauf zurück, aber das ist im Railjet sicher gelungen. Und viel von dem Geld, was die ÖBB heute verdient, geht auch auf den Railjet zurück.
Der Beschluss zur Anschaffung der Züge war bereits gefallen. Und was noch fehlte, war noch nicht gefallen?
Nein, ist nicht ganz so einfach, weil bei einer Beschaffung, die damals die größte in der Geschichte der ÖBB war, das darf man nicht vergessen, braucht es einen Aufsichtsratsbeschluss. Vor einem Aufsichtsratsbeschluss braucht es viele, viele Detailgespräche, auch mit der Gewerkschaft. Das muss ja in das Gesamtkonzept passen. Ich halte das für einen wichtigen Prozess, weil irgendwas zu kaufen, was dann nicht passt in das System, ist nicht gut, verstehe ich. Das haben wir gemacht und es war am Tag meines 40. Geburtstags, dass wir den Aufsichtsratsbeschluss bekommen haben. Deshalb kann ich mich daran erinnern, der 9. Februar 2006. Aber um das dem Aufsichtsrat und all den Leuten präsentieren zu können, brauchen sie ein schlüssiges Konzept. Das hat einen technischen Teil, das hat einen Marketingteil und das hat einen betriebswirtschaftlichen Teil. Und der Marketingteil ist im Wesentlichen von der Agentur Hohecker gekommen.
Wir reden von einer Präsentation.
Das ist schon mehr als eine Präsentation. Es geht also nicht nur um ein paar schöne Bilder. Für das Außendesign haben wir zum Beispiel eine Wiener Agentur gefunden, die heute noch weltweit Züge designt, mit denen ich immer noch im Kontakt bin und auch noch Projekte mache. Es geht viel mehr, wen will man damit ansprechen? Welche Gesellschaftskreise wollen mit dem Zug fahren? Man sieht, dass das Produkt Railjet heute in Europa einen Namen hat. Auch in Deutschland, wenn ich mit Eisenbahnexperten rede, dann sagen sie der Railjet, nicht der österreichische Fernverkehr. Also es war damals wichtig, etwas ganz neu und viel besser als gewohnt zu machen.
Wir sind im Jahr 2004, als die Entscheidung dann schlussendlich fällt, oder 2005?
2006 fällt die Entscheidung, aber 2004 haben wir begonnen. Vier haben wir begonnen, die Entscheidung sozusagen heranzuführen und die Gespräche zu führen. Und am 9. Februar 2006, wie gesagt, an meinem 40. Geburtstag, deshalb erinnere ich mich daran, ist dann die Aufsichtsratsentscheidung gefallen.
Zur Orientierung, zu diesem Namen hatte Peter Hohecker oder, darauf kommen wir noch, jemand anderer, den Namen Railjet erfunden und Ihnen vorgeschlagen. Mit dem gesamten Konzept. Das heißt, er war auch Teil quasi des Pakets, das dem Aufsichtsrat überhaupt generell in den ÖBB diskutiert wurde. Was Stefan Wehinger und wahrscheinlich sonst auch niemand in den ÖBB wusste, ist, dass der Name zu diesem Zeitpunkt nicht verfügbar war, weil ihn die Agentur Hohecker sichern hatte lassen, die Markenrechte dafür gesichert hatte.
Die Sache ist ganz einfach. Wir haben das Konzept entwickelt, wir haben den Namen intern entwickelt und bevor du mit einem Namen zum Kunden gehst, schaust du, ob er am Markt noch verfügbar ist. Das hat ein Anwalt gemacht, der Name war noch nicht besetzt und damit dann den Namen nicht wer anderer nimmt, lässt man sich ihn sichern. Ist auch eine Standardvorgehensweise. Das haben wir gemacht.
Habe ich auch machen lassen, kostet ein paar hundert Euro.
Genau, nichts Weltbewegendes.
Ja. Also jedenfalls keine 150.000 Euro plus.
Nein.
Ja, darauf kommen wir noch.
So, aber die 150.000 Euro, das waren ja nicht nur der Name, sondern das gesamte Konzept. Da sind viele Leute wochenlang gesessen, haben Analysen gemacht, haben Recherchen gemacht und das war ein Teil davon.
Aber das war doch wiederum ein Teil des laufenden Mandats, Etats der ÖBB?
Nein.
Das war ein Sonderbudget, oder?
Nein, es hat immer Projekthonorare gegeben und die wurden dann sozusagen auch abgerechnet.
Aber du selbst zeigst dich in deinem Buch oder zitierst in deinem Buch einen erstaunten Stefan Wehinger, dem dann jetzt springen wir ins Jahr 2007. Also wir haben jetzt gelernt, 2006 ist dann schlussendlich die Entscheidung im Aufsichtsrat gefallen, die Züge zu beschaffen. 2007 wird geschildert, im Buch im März 2007 gibt es ein Telefonat zwischen Peter Hohecker und Stefan Wehinger, wo Stefan Wehinger durchaus überrascht ist.
Nein, wir haben uns getroffen.
Oder getroffen. Durchaus überrascht ist, dass da jetzt Geld zu bezahlen sei. Also so ganz normal kann es nicht gewesen sein.
Also Aufgabe eines Vorstandes einer Aktiengesellschaft ist, das Beste für sein Unternehmen zu tun. Und da sind überraschende Kosten nie gut. Die wird man immer versuchen abzustreifen. Das haben wir dann gemacht. Wir haben gesagt, das kann nicht sein. Das wollen wir nicht bezahlen. Ich habe es dann delegiert an die Holding, weil es ja einen Gesamtrahmenvertrag gab für die Agentur Hohecker. Und der Herr Hubert hat es dann übernommen, den Fall, und eine entsprechende Entscheidung getroffen im Gesamtpaket.
Wie gesagt, die Eintragung einer Marke kostet ein paar hundert Euro oder eine Wortbildmarke. Es gab einen Kreativprozess, wird im Buch geschildert, auf Seiten der Agentur Hochreger im Rahmen der Arbeiten für die ÖBB. Also war das schon extra obendrauf. So empfinde ich es zumindest.
Also ich empfinde es nicht so. Wie der Herr Wenger vorher gesagt hat, war das Produkt für die ÖBB, das heute sehr viel zum Erfolg beiträgt. Und vor diesem Hintergrund muss man das sehen. Und wir haben ja nicht 2 oder 3 Tage daran gearbeitet, sondern ein Team von 5 oder 6 Leuten in der Agentur gearbeitet und Recherchen gemacht. Also gute Dinge haben auch ihren Preis. Und wenn man sich anschaut, was andere Namensfinden und Markenentwicklungen kosten, haben wir natürlich recherchiert, dann war das im typischen Mittelfeld. Und das, was ja mir der Herr Huber dann auch später erzählt, hat gesagt, ja, das war für uns durchaus in Ordnung und deswegen hat er dem Herrn Wegen auch das grüne Licht gegeben.
Also ich will dir das jetzt nicht streitig machen, aber ich würde jetzt unterstellen, der Railjet ist deshalb ein Erfolg geworden, nicht weil er Railjet heißt, sondern weil es gute Züge sind oder das Konzept stimmig
war. Ja, aber was man nicht vergessen darf, und ohne jetzt die Vergangenheit zu verteidigen, wie das gelaufen ist, erstaunlich ist, dass unser Aufwand, die Züge intern zu verkaufen, viel größer war, als sie am Markt zu platzieren. Das heißt, die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder, die anderen Vorstände der anderen Gesellschaften und die Gewerkschaft davon zu überzeugen, dass jetzt ein komplett neuer Weg mit komplett neuen Zügen, das heißt neue Ausbildung, neue Uniformen, all das, was damit zusammenhängt, zu machen, hat viel mehr Aufwand bedurft, als die Züge am Markt zu platzieren. Also es war, die Größe des Projektes war eigentlich, würde ich heute in der Rückschau sagen, 80% interner Verkauf, 20% Markt.
Im August 2011 hat der damals grüne Abgeordnete Peter Pilz eine Pressekonferenz gegeben und dort gesagt, dass der Name Railjet von einem ÖBB-Mitarbeiter erfunden worden sei und zwar in einem Hochhecker-Workshop mit Anwesenheit von ÖBB-Leuten. Und Pilz hat damals auch aus Unterlagen einer ÖBB, also der ÖBB-Konzernrevision zitiert, wonach es für die Zahlung der 150.000 plus Ust keine wirtschaftliche Begründung gegeben habe. Fragezeichen.
Ja.
Gab's eine?
Habe ich nicht entschieden, hat die Holding entschieden im Gesamtpaket. Für uns war wichtig und ich habe das vorhin vergessen zu erwähnen, der Namensstreit 2007 ist ja aufgekommen zu einer Zeit, als die Züge fertig lackiert, beschriftet am Westbahnhof gestanden sind zum Start im Dezember 2007. Also es musste eine Klärung her. Ich glaube auch hinten nach nicht, dass es dazu gekommen wäre, dass die Züge nicht gefahren wären wegen einer offenen Rechnung von 150.000. Aber es war wichtig, das zu klären. Also war Chefsache und der Chef war der Herr Huber und der hat es meiner Meinung nach damals richtig geklärt.
Sie haben, als Sie es gehört haben, wahrscheinlich zunächst einmal geschluckt. Wie ist das bei Huber angekommen?
Das kann ich mich jetzt nicht erinnern und ich möchte auch nicht die Fantasie, die hier irgendwie anregen, wie er damals reagiert hat. Wir haben dazu telefoniert, ich habe es delegiert, zur Chefsache gemacht und er hat es erledigt.
Es gab dann auch Ermittlungen gegen Sie wegen des Verdachts der Untreue, die aber zu, meines Wissens, zu gar nichts führten.
Naja, das ist das Traurige sozusagen einer solchen öffentlichen Position. Wenn die Position abgeschlossen ist, dann gibt es dann immer wieder juristische Nachspiele. Das war mehrfach der Fall. Vielleicht in dem Rahmen ganz interessant. 2005 wurde meine Tochter im Stephansdom getauft, vom Dompfarrer getauft. Und einige Tage später in der Kronenzeitung, ÖBB-Manager zahlt Taufe mit Firmenkreditkarte. Angeblich hätte ich 5.500 Euro auf ÖBB-Kosten dafür ausgegeben. Jetzt bin ich ein junger Mann in Wien, komme aus der Provinz und muss mich dafür verteidigen, dass ich nichts gemacht habe. Wir waren zu viert bei dieser Taufe, also wir hätten gar nicht 5.000. Und die Karte wurde an dem Tag auch gar nicht verwendet und wurde auch davor nicht verwendet. Es gab eine eigene Konzernrevisionsstelle, die sich dann tagelang damit befasst hat. Aber in der Kronenzeitung ist schon gestanden und das kann man auch heute noch finden. Und so ist das Leben eben als Manager im öffentlichen Bereich. Und damit muss man sich auseinandersetzen. Und ich musste mich auch mit dem Fall des Railjet-Namens noch in meiner Westbahnzeit auseinandersetzen. Manche Medien sind dann auch nicht müde geworden, beim Herrn Haselsteiner anzufragen, ob er mit so jemandem zusammenarbeiten will. Das war immer wieder schwierig. Schwierige Situation, weil er hat das Geld und sozusagen ich habe die Ideen, wir wollen gemeinsam was machen. Und dann wird hier in die Richtung gehust. Aber damit muss man umgehen. Die Korruptionswirtschaftsstaatsanwaltschaft hat dann das Ganze eingestellt, weil sie auch nichts daran gesehen haben. Und damit war es für mich erledigt.
Das ist insofern ein interessanter Punkt, als dieser Pitch, die Präsentation, alle Unterlagen, die rundherum entstanden sind, die aus dem Jahr 2004 stammten und man offensichtlich dann auch die Züge schon lackiert hat, aber niemand daran gedacht hat, nachzufragen, wem die Marke gehört, wahrscheinlich niemand daran gedacht hat, dass die Marke jemandem gehören könnte.
Ganz genau so ist es, ja.
Und Peter Hochregger hat es auch nicht offengelegt vorab, oder?
Das ist eine Standardsvorgehensweise. Wenn ich einen Namen vorschlage, muss ich nachprüfen, ist der Name noch frei. Wenn er frei ist, dann wird er sozusagen geschützt. Und das Ganze habe nicht ich ad personam gemacht, sondern das hat unser damaliger Geschäftsführer mit dem Anwalt gemacht. Also das sind ganz normale Vorgehensweisen. Und natürlich sind dann, weil der Auftrag oder die Einführung des Redjets nicht sofort stattgefunden hat, haben halt das alle irgendwo ein bisschen in den Hinterkopf geschoben. Und wir haben ja auch gewartet, dass sozusagen das Konzept, das wir vorgeschlagen haben, da waren ja Veranstaltungen dabei mit internationalen Dimensionen, dass das irgendwann beauftragt wird. Dazu kam es ja aber auch nicht, ne?
Die Railjets sind dann im, glaube ich, April 2008 tatsächlich auf der Schiene gewesen.
Ja, etwas zu spät. Also geplant war der Dezember 2007, aber es gab noch diverse technische Probleme auch in der Zulassung. Aber die sind auf die Schiene gekommen und sind heute mit Abstand das erfolgreichste Produkt der ÖBB, das muss man klar sagen. Es gibt viele Nachahmer in Tschechien, auch in Italien werden die Züge eingesetzt. Der Comfortjet, der Cityjet wurde davon abgeleitet, der Nightjet wurde davon abgeleitet. Und das Besondere, was eigentlich nur die Eisenbahnfreunde, und solche gibt es sehr viele in Österreich, wissen, ist der Railjet hat eine unglaublich niedrige Sitzplatzkosten in der Herstellung des Zuges. Die liegen nämlich bei unter 30.000 Euro pro Sitzplatz. Und wenn man es heute vergleicht, wenn Sie heute zu Siemens oder zu Stadler gehen und einen Zug in dieser Kategorie kaufen, liegen Sie bei 100.000 Euro. Das heißt, die Abschreibung, die daraus entsteht pro Sitzplatz auf die Lebensdauer des Zuges, war so gering, dass man mit dem Produkt, mit einem standardisierten Produkt gut Geld verdienen konnte.
Übrigens, Peter, ich wollte nur noch anmerken, die Markeneintragung für sich ist ja nicht die große Sache. Es ist ja wie aus etwas, das ein paar hundert Euro in der Eintragung gekostet hat, also 150 plus werden konnten. Das ist der Punkt. Also wieso du die Marke mit 150, wie kamst du überhaupt auf 150.000 Euro?
Wir haben uns verschiedene Marken angeschaut, zum Beispiel die Marke Bank Austria, die hat auch 150.000 Euro gekostet. Und dann hat man natürlich auch intern geprüft, was war unser Aufwand, ja? Wie viele Leute haben da mitgearbeitet, wie lange hat das gedauert, und daraus ist sozusagen ein Mix entstanden.
Die Marke Bank Austria habt aber nicht ihr erfunden, oder?
Nein. Aber man schaut einfach, was hat sich so am Markt getan.
Ja, Herr Wenger, April 2008, die ersten Railjets auf der Schiene, das haben Sie aber als ÖBB-Manager gar nicht mehr erlebt, weil Sie mussten kurz davor den Vorstand verlassen, wie ich nachgelesen habe. Vorzeitig, ich habe es ja eingangs gesagt, knapp ein halbes Jahr vor Auslaufen Ihres Vertrags. Was ist da passiert?
Also offiziell habe ich aus freien Stücken und selber das Mandat zurückgelegt. Inoffiziell war es so, dass ich an einem schönen Dienstagvormittag im März 2008 zum Herrn Böchacker gerufen wurde, ein Gentleman-Manager, an den ich mich sehr gerne erinnere, ein toller Mann. Und wir hatten das Quartalsmeeting, Vorstand mit Aufsichtsratsvorsitzendem, nettes Gespräch, alles super, wir treffen uns wieder in 3 Monaten. Bin dann zurück ins Büro und wurde angerufen, ich soll doch nochmal kommen, das war dann am frühen Nachmittag. Und dort hat er mir dann mitgeteilt, nach dem Mittagessen, das er hatte, dass ich doch bitte nicht mehr zurück ins Büro gehen soll und bitte gleich nach Hause fahre.
Sie wurden faktisch ausgeschlossen von
Richtig, ja.
Jetzt auf gleich.
Ja, ich durfte tatsächlich nicht mehr ins Büro, kann ich mich gut daran erinnern. Ich habe dann meine damalige Assistentin gebeten, mir die Sachen aus dem Büro rauszuholen. Und das Angebot war eben, bis Ende des Vertrages bezahlt zu werden. Und ob ich doch nicht irgendeinen Kurs im Ausland machen möchte.
Wessen Idee war das?
Der Herr Böchacker. Um sozusagen nicht in Österreich zu sein, während der Vorstand neu besetzt wird.
Das hat Sie nämlich an relativ unvorbereitet getroffen, weil es ja beim ersten Termin des Tages keinen Indiz gab, genau, dafür, ja, dass das passieren würde. Da gab es offenbar, war Böchacker Mittagessen dazwischen oder hat einen Mittagstermin. Wissen Sie mit wem?
Mit Herrn Ostermann.
Ostermeier,
Entschuldigung.
Und wissen Sie, was mit dem Herrn Ostermeier damals gesprochen wurde. Ostermeier war, glaube ich, dann nicht weit weg von Infrastrukturminister Werner Faymann damals.
Genau, es war sein Ad Latus, haben wir gesagt, damals. Ja, es war ein offenes Geheimnis. Der Herr Faymann ist gekommen und hat auf Kosten der ÖBB Werbung in der Kronenzeitung für sich gemacht mit seinem Bild. Wir waren dagegen, also uns, der gesamte Vorstand war dagegen, der damals eingesetzt war. Wir haben uns auch versucht zu wehren, aber das hat nicht funktioniert. Und mir wurde mehrfach von Herrn Ostermeier angedroht, dass das nicht gut wäre für die Verlängerung des Vertrages. Das habe ich auch schon öfter öffentlich gesagt. Er hat es bestritten. Es gibt keine Zeugen dafür. Ich habe das so erlebt im Zweiergespräch. Er hat sehr deutlich gesagt, dass es nicht gut ist für die Karriere, nicht zu tun, was der Verkehrsminister will. Und das ist eine besondere Lage mit diesen öffentlichen Unternehmen, weil als Vorstand der Aktiengesellschaft sind sie nur dem Unternehmen verpflichtet, per Gesetz. Sie können praktisch vom Eigentümer nur über den Aufsichtsrat Einflussnahme zulassen oder strategische Vorgaben, aber keine Ausgabe von Geldmitteln für Werbung mit dem Bild des Verkehrsministers.
Also wenn man es genau nimmt, limitiert ja das Aktienrecht auch die Einflussnahme des Aufsichtsrats auf den Vorstand.
In strategischer Weise darf er es und muss er sogar. Das heißt, der Aufsichtsrat gibt die Strategie vor, in welche Richtung soll sich das Unternehmen bewegen. Aber für die Inhalte ist natürlich der Vorstand zuständig.
War Ihnen denn klar, was Faymann wollte? Sprich, in welche Richtung Sie Ostermeier ermahnte?
Es war mir dann schon klar, aber wie die ersten Anzeigen entstanden sind und das von unserem hageren Marketingbudget weggegangen ist, das wirklich sehr gering war für Unternehmen dieser Größe, war es natürlich nicht lustig. Wir hatten ein Budget fürs Jahr, 7, 8, und das wurde dann für Dinge ausgegeben, die wir anders geplant hatten. Und wir haben nichts davon, wenn das Bild vom Verkehrsminister in der Krone prominent abgebildet wird. Das bringt uns nicht mehr Fahrgäste.
Interessanter Punkt, da gab es auch staatsanwaltschaftliche Ermittlungen dazu.
Ja. Ein Untersuchungsausschuss.
Ja, die dann aber auch zu gar nichts führten in letzter Konsequenz. Soweit ich erinnere, gab es da auch den sehr speziellen Fall, dass dann in dieser Inseratenkasse Faymann die Oberstaatsanwaltschaft Wien ein Gutachten hat erstellen lassen, was sehr ungewöhnlich war, weil Oberstaatsanwaltschaften gemeinhin diese Form von Gutachten nicht einholen. Und das hat den Werbewert der ganzen Aktion für die ÖBB bejaht und damit war die Sache im Prinzip vom Tisch. Aber Sie haben den nicht gesehen, den Werbewert.
Haben wir natürlich nicht gesehen. Marketing wird nicht aus der Hosentasche gemacht, es wird lange geplant. Da gibt es über mehrere Jahre hinaus einen Plan, welche Kunden man ansprechen will und wie man sie ansprechen will. Das war die Zeit, als wir mit Fernsehwerbung begonnen haben, mit so bekannten Gesichtern. Das war die damalige Schauspielerin, ich kann mir jetzt den Namen nicht erinnern, inzwischen ist sie leider verstorben, vom Bullen von Tölz, die Mutter. Fällt mir leider nicht der Name ein, aber auf jeden Fall mit der haben wir Fernsehwerbung gemacht, weil das eine sympathische Erwachsene oder Seniorin war und die sollte die Senioren ansprechen. Das hat sehr, sehr gut funktioniert.
Ruth hieß sie mit
Vornamen. Die Ruth.
Jetzt fällt mir der Name ein. Ich könnte jetzt nachschauen, aber
sie war ganz toll.
Also, wenn ich mir da erlauben darf, das ein bisschen zu kommentieren. Es gab ja eine Kommission, die Ministerin Zadic eingesetzt hat, ob es Einflussnahmen gegeben hat auf die Justiz. Und der Martin Kreutner, der diese Kommission angeführt hat, hat er gesagt, in Österreich haben wir eine Zweiklassenjustiz. Und das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel von der Zweiklassenjustiz. Ich gehe ein oder zwei Jahre davor, da gab es den Wunsch von Hubert Gorbach, dass seine Kampagne finanziert wird. Er ist zur Telekom gegangen und gesagt, bitte können Sie mir meinen Wahlkampf finanzieren. Und der damalige Finanzvorstand Gernot Schiesel hat mich gefragt, Peter, was sollen wir machen? Ich habe sozusagen die zwei Möglichkeiten dargestellt und habe dann letztendlich gesagt, es ist besser, den Herrn Minister zufriedenzustellen, weil die Telekom ist von seinen Entscheidungen und seinem Goodwill sehr abhängig. Und dann fragt Schiesler, wie machen wir das? Und ich sage, wir machen eine Testimonial-Kampagne. Das heißt, der Hubert Gorbach setzt sich für den intensiven und zügigen Breitbandausbau ein und kommuniziert das Ganze in Inseraten, in Spots.
Bezahlt von der Telekom.
Bezahlt von der Telekom. Und genau dafür bin ich verurteilt worden. Warum bin ich verurteilt worden? Weil ich einen Vorschlag gemacht habe, Beihilfe zur Untreue, wie Telekom-Gelder für einen Politiker und für sein Wohlbefinden oder seinen Erfolg verwendet wurden. Und genau das hat es ein oder zwei Jahre danach gegeben und das wurde von oben her abgedreht.
Das Schlagen.
Es wurde erschlagen und nicht nur die Staatsanwälte, die recherchieren wollten, wurden sozusagen in die Schranken gewiesen, sondern auch Journalisten, die das recherchieren wollten, wurden von oben her angehalten, ja nicht darüber zu schreiben. Warum? Weil das kostet sehr, sehr viel Geld, weil dann gibt es keine Regierungsrenserate mehr.
Ich sehe da eine Klammer, die überhaupt nichts mit Ideologie oder Parteipolitik zu tun hat. Also wir haben jetzt einerseits von Hubert Gorbach geredet, der sich von der Telekom sponsern hat lassen, der politisch jetzt nicht ganz dort ist, wo Werner Faymann zum Beispiel war, der sich wiederum von den ÖBB und soweit ich weiß auch von der ASFINAG sponsern hat lassen. Also diese Form des persönlichen Marketings ist offenbar keine Frage der Parteizugehörigkeit.
Nein, das ist sind typische Beispiele der Schattenrepublik. Das heißt, eine Clique aus Wirtschaft und Politik findet sich, um sich für gegenseitig Vorteile zu verschaffen.
Du hast das aber mit erfunden. Wenn ich daran erinnern darf, du hast ja schon zu Telekom-Zeiten auch dafür gesorgt, dass die Telekom offenbar Umfragen für Karl-Heinz Gasser
genau
bezahlt. Also letzten Endes haben Leute einfach dein System kopiert.
Und ja, das beschreibe ich auch im Buch, wie entsteht so eine Schattenrepublik. Die beginnt immer bei einem selbst, seinen Gedanken, seinen Zielen, Gierstreben, Erfolgsstreben. Und dann finden sich Gleichgesetzte und setzen das um.
Und alle wollen sie in die Kronenzeitung. Oder wollten sie zumindest in die Kronenzeitung. Vielleicht hat sich das mittlerweile schon ein bisschen geändert. Herr Wehinger, Sie verlieren also den Job im Frühjahr 2008, verlassen das Unternehmen offiziell im Einvernehmen. Das ist sicher nicht einfach, dem zuzustimmen müssen, wie andere dann Bedeutungshoheit bekommen über das Ende der eigenen Karriere dort. Und werden noch im gleichen Jahr die Westbahngesellschaft gründen, die dann, glaube ich, 3 Jahre später tatsächlich die ersten Züge auf die Schiene bekommt. Dazwischen passiert aber eben noch was. Sie haben ja das Angebot, wenn ich es richtig in Erinnerung jetzt habe, Sie haben es erwähnt, also Sie bekommen Ihren Vertrag ausbezahlt und Sie können noch eine Ausbildung machen. Und da haben Sie offensichtlich Ja gesagt.
Habe ich mit Freuden Ja gesagt. In dem Moment, die Tragweite der Entscheidung war mir in dem Moment nicht klar. Aber ich habe Ja gesagt, habe dann die nächsten Tage diverse MBA-Ausbildungen weltweit gesucht, haben wir dann bewusst die exklusivste der Welt herausgesucht, weil es zahlt eh die ÖBB sozusagen, war ein kleiner Backkick.
Gern geschehen als Steuerzahler.
Sozusagen, ja, es tut mir leid. Das war das Angebot vom Aufsichtsratsvorsitzenden und bin dann auf Kosten der ÖBB nach Stanford gegangen für ein Executive MBA, wo man sehr schwer reinkommt, der sehr teuer ist und habe ich gedacht, das nutze ich halt. Oder?
Teuer heißt?
Das weiß ich nicht. Ihr müsst jetzt lügen, aber irgendwo bei 100.000 Euro war das schon.
Und das hat Böcherkart auch nicht mit der Wimper gezuckt, dass Sie, oder wie auch immer das dann abgesegnet
hat? Das wurde
hat.
Irgendwie geregelt, das weiß ich nicht.
Okay, Sie sind Stanford, Sie machen die Ausbildung. Was war da, in welche Richtung ging das?
Das ist ein allgemeiner MBA, ein Executive MBA. Das heißt, da sind lauter Manager, die schon in einer gewissen Position sind und dann vielleicht noch einen Schritt weiter wollen oder sich verändern wollen im höheren Management. Das habe ich gemacht, war sehr interessant. Leute aus 70 Ländern kommen an einem Ort im schönen Kalifornien zusammen, alles toll. Und zu Beginn wurde uns vorgeschlagen, hat jemand ein Projekt, das als nächstes machen will? Und dann habe ich aufgezeigt, ja, möchte eine Bahn gründen, warum? Weil ich natürlich im Fluss war, meine Idee war natürlich, mit dem Railjet Geschäft auf der österreichischen Schiene zu machen und in Richtung Ausland. Und das wurde mir einen Monat vor dem Start sozusagen weggenommen. Also habe ich gesagt, machen wir was Neues. Und aus meinem Kürzel, Namenskürzel West, ist dann die Westbahn entstanden, weil West war mein Kürzel, das 4-Buchstaben-Kürzel innerhalb der ÖBB.
Weil Sie aus dem Westen
des Landes Wehinger
kommen.
Stefan.
Wehinger Stefan.
Ja. 2 Buchstaben Vorname, 2 Buchstaben Nachname in der richtigen. Und dann haben einige Professoren und Kollegen von mir beim MBA haben wir zusammen einen Businessplan für die Westbahn gemacht.
Private Personenverkehrsgesellschaften auf der Schiene galt jetzt nicht in den Nullerjahren seitdem als Boombranche in Österreich. Wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, eine private Gesellschaft zu projektieren?
Ja, genau aus dem Grund. Ich hab jahrelang wirklich intensiv daran gearbeitet, den Railjet auf die Schiene zu bringen. Es war ein Prestigeprojekt, war wirklich im Detail ausgeklügelt, wurden auch Fehler gemacht, sehe ich hinten nach, aber es war ein riesen Fortschritt für die ÖBB. Und einen Monat bevor das Ding richtig groß fährt und mit dem Geschäft gemacht werden kann, werde ich rausgeschmissen, auf Deutsch gesagt. So.
Gut, man muss sagen, es gab auch die Liberalisierung. Und dadurch war es möglich,
Klar, das war der rechtliche Rahmen. Also man kann viele Ideen haben, wenn es der rechtliche Rahmen nicht hergibt, geht es nicht. Und da ich natürlich mich die letzten 10 Jahre davor mit Eisenbahn beschäftigt habe und gesehen habe, wie gut das Geschäft auf der Westbahnstrecke, die zufällig so heißt wie mein Namenskürzel, sind wir das angegangen.
Und das heißt, die Wehinger Stefan Bahn ist in Stanford entstanden.
Papier. Genau.
Sie haben eine private Bahngesellschaft projektiert, bezahlt von den ÖBB.
Zumindest die Zeit, um darüber nachzudenken und das gut auszuarbeiten, wurde von der ÖBB bezahlt. Die Bahn selber nicht. Die hat der Herr Haselsteiner finanziert. Ich musste damals 1 Million bringen und der Herr Haselsteiner hat viel mehr gebracht und ist mir da sehr, sehr entgegengekommen und war sehr, auch wirklich ein Gentleman. Und habe mit mir zusammen das aufgebaut.
Also ich habe das tatsächlich, habe ich jetzt das Projekt gemeint. Also
richtig,
die Projektphase haben in letzter Konsequenz die ÖBB bezahlt. Das heißt, man wollte sie loswerden und man wollte sie weit weg haben.
Ja.
Offensichtlich.
Beides gelungen.
Und sie sind dann quasi von weit weg zurückgekommen mit einem...
Mit einem guten Businessplan, mit einem sehr runden, guten Businessplan. Und ich hatte eine Shortlist von 5 möglichen Investoren. Nummer 1 war der Herr Haselsteiner und der hat beim ersten Meeting ja gesagt und deshalb musste ich gar nicht zum zweiten gehen.
Was macht das mit Ihnen, wenn Sie heute drüber nachdenken, dass aus dem Aufgang letztlich das entstanden ist und dass Sie letztlich mit ÖBB-Geld
eine private Bahngesellschaft projektiert haben? Das war eine tolle Zeit, das Produkt ist toll. Also sowohl der Railjet als auch die Westbahn selber sind tolle Produkte, die wirklich was beigetragen haben zum öffentlichen Verkehr in Österreich, auch in Mitteleuropa, wie man jetzt sieht. Und es ist eine schöne Zeit und war gut. Dass ich dann später noch aus der Westbahn, aus der eigenen Firma auch noch geworfen wurde, ist ganz eine andere Geschichte, aber rundet das Bild ab.
Aber ich finde es faszinierend, dass eine Person sozusagen der Schöpfer dieser 2 tollen Bahnprodukte, die wir in Österreich haben, ist.
Du oder Stefan Wehinger?
Stefan Wehinger.
Stefan Wehinger. Deswegen sollten wir sie bei der Westbahn ausschmissen.
Da ging es eigentlich dann darum, einige Monate nach dem erfolgreichen operativen Start ging es darum, dass der Herr Gusenbauer und der Herr Haselsteiner ja sehr eng befreundet waren. Der Gusenbauer war damals ja auch der Aufsichtsratsvorsitzende in der Strabag zu der Zeit noch. Und bei einem Meeting mit dem Gusenbauer ist dann rausgekommen, dass der ÖBB unser frontaler Crashkurs, also wir haben immer versucht, der Gegensatz zur ÖBB, die nicht ÖBB zu sein.
Das war so ein bisschen auf Ryanair der Bahnbranche.
Das war bewusst, das war so gesetzt. Und der Kurs hat dem Herrn Kern nicht gefallen, der Herr Kern hat es dem Herrn Gusenbauer mitgeteilt und was dann schlussendlich dazu geführt hat, dass man mich auch über Nacht auf die Straße gesetzt hat.
Es war dann wieder ein bisschen sozusagen politisch motiviert.
Die Schattenrepublik.
Der offizielle Grund war, dass ich mit einem FPÖ-Berater zu nahe gewesen wäre. Mit dem hatten wir 2 Meetings von einem Mitarbeiter, ein persönlicher Schulfreund war das. Das war der offizielle Grund. Aber es war allen klar, es ist um Politik gegangen natürlich. Die ÖBB wollte Ruhe. Und wenn man das heute beobachtet, die Westbahn und ÖBB fahren nebeneinander her, da gibt's keine Konkurrenz. Das wird friedlich abgehandelt. Das wollte ich so nicht. Ich wollte immer Konkurrent sein.
Herr Wehinger, weil wir jetzt gerade über politische Motive gesprochen haben, ich habe Sie immer als blauen Kandidaten wahrgenommen.
Das verstehe ich, dass das so wahrgenommen wird. Ich möchte mir auch nicht gegen blau oder für blau oder irgendwas aussprechen. Ich war nie Mitglied der FPÖ. Ich war damals im gleichen Bundesland wie der blaue Verkehrsminister. Ich war, glaube ich, der einzige Eisenbahner, den er gekannt hat. Deshalb hat er mich für den Vorstand vorgeschlagen.
Gorbach meinen Sie jetzt?
Gorbach, genau, ja. Dem ein sehr gutes Verhältnis hatte, dann davor und danach. Und das war der Grund, einer der Gründe, warum ich in den Vorstand gekommen bin. Ich war aber immer danach eigentlich vom Herzen her ein Grüner und bin heute auch grüner Funktionär bei der Wirtschaftskammer.
Also der Umstand, dass Horst Böchacker Sie offenbar im Auftrag des Verkehrsministers Faymann damals nicht mehr für tragbar hielt, hat damals keine parteipolitischen Gründe gehabt. Oder anders gefragt, hätten Sie, Faymann war ein roter Bundeskanzler, Böchacker war ebenfalls in der roten Wolle gefärbt, Sie haben sich ausgesprochen gegen diese Form der Inseratenpolitik, Sie hätten es möglicherweise bei anderen auch gemacht.
Es war die Aufgabe als Vorstand, das Beste fürs Unternehmen zu tun, und hatte es keine parteipolitischen Konsequenzen. Es gab dann Nachfolger, die direkt aus der Partei kamen, und man hat dann nie mehr was davon gehört, von diesen Inseratenkampagnen, und sie sind dennoch passiert. Also ich nehme an, wenn dort die richtigen Leute sitzen, wird das schon so funktionieren, dass niemand nicht lassen wird.
Stefan Wenger, vielen Dank fürs Kommen. Peter Hochreger, danke auch dir.
Herzlichen Dank, war wieder mal toll.
Danke.
Das war die heutige Ausgabe der Dunkelkammer. Wenn ihr dieses Projekt mit einem Abo oder einer Spende unterstützen wollt, die Links dazu gibt es auf www.diedunkelkammer.at. Hinweise und Feedback bitte an redaktion@diedunkelkammer.at. Vielen Dank fürs Zuhören. Missing Link.